Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Keep Calm and Learn On Podcasts. Und ich bin heute im Tonstudio hier verbunden mit dem Jöran Müs-Meerholz. Grüß dich erstmal, Jöran.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben ja schon mehrfach miteinander zu tun gehabt. Ich habe gesehen, am Wochenende hattet ihr gerade auch ein Barcamp. Ich hoffe, du bist schon wieder gut erholt. Und das ist auch
ja,
so.
Ja, das stimmt. Da war eher positive Energie.
Sehr schön. Und das ist auch das Thema, wo ich heute ein bisschen mit dir drüber sprechen will. Auf der einen Seite Barcamps, da bist du ja auch schon ziemlich lange dabei, werden wir gleich noch drauf kommen. Aber du hast auch ein paar andere Themen. KI habe ich gesehen, hast du ein Buch übersetzt. Aber jetzt wollen wir erstmal so ein bisschen drauf. Ich versuche immer gerne am Anfang rauszufinden, so wo haben denn die Leute das Denken gelernt? Also aus welchem Eck kommen die? Ich habe in deinem LinkedIn-Profil gesehen, klar, mittlerweile bist du bei Jöran und Konsorten GmbH, die du 2009 gegründet hast. Warst du aber vorher auch mal an der OER-Infostelle aktiv, hast MOOC-Beratung gemacht, finde ich spannend. 2012 Jahr des MOOCs, was ja auch so ein Format ist, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist wie Barcamps, aber damals durchaus sehr hip waren. Warst an der virtuellen Akademie Conceptioner und Trainer.
Langes her, ja?
Langes her. Und hast ein Diplom in Education und Media. Mal gespannt, was das übersetzt heißt, an der Leuphana Uni. Ich folge dem Ethan Mollick jetzt im Podcast immer mal wieder. Der sagt ja, always invite AI to the table, dass wir nicht jetzt Sachen besprechen, die die AI schon weiß. Das heißt, ich versuche jetzt hier mal den Chatbot aufzurufen. Wer ist Jöran Müs-Meerholz?
Jöran Müs-Meerholz ist ein deutscher Bildungsaktivist, Berater und Autor, der sich vor allem mit den Themen digitale Bildung, offene Bildung und Medienkompetenz beschäftigt. Er ist bekannt für seine Arbeit im Bereich Open Educational Resources, OER, und ist ein gefragter Sprecher auf Konferenzen rund um Bildung und Digitalisierung. Außerdem betreibt er einen Blog und ist in diversen Bildungsnetzwerken aktiv.
So, also das ist, was die KI über dich weiß, das müssen wir nicht nochmal wiederholen, aber was gibt es über dich noch zu wissen, was ich nicht wusste oder die KI nicht weiß?
Also mit Aktivist fremdel ich so ein bisschen, weiß ich aber gar nicht genau warum, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Und tatsächlich die KI noch nicht weiß, weil das jetzt erst so im letzten Jahr für uns ein Schwerpunkt geworden ist, mit dem wir nach außen gegangen sind vom Team aus, ist so eine Art Management-Ratgeber, aber nicht für individuelles Arbeiten, sondern für Zusammenarbeit. Und da würde ich jetzt so ein bisschen die Hoffnung haben, dass in 1-2 Jahren vielleicht die KI schon 2-mal mehr davon gehört hat.
Ja, der Knowledge Cut-Off der Modelle ist ja meist Ende 23 oder sowas, ne? Das heißt, wenn das brandneu ist, kann sie es noch gar nicht wissen.
Es besteht Hoffnung.
Ich schaue immer mal, wie Leute sich so selbst vorstellen. Ich hatte gesehen, in dem Buch von dir 2018 steht drin, hallo, ich bin Jöran, ein Lehrender. In deinem LinkedIn-Profil steht, du bist ein lernender Lehrender. Und jetzt im neuen Buch steht, ich heiße Jöran und komme aus dem Internet. Was liegt denn da für eine Entwicklungsgeschichte dazwischen?
Das würde ich jetzt auch eher die KI fragen, als dass ich mich selber analysieren würde. Mir war das nicht klar. Danke für den Hinweis. Ich glaube, ich bin ein Lehrender war irgendwie was erst später aufgelöst wurde, das im Deutschsprachigen anders gewertet wird als Internet. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich erinnere mich nur noch, dass da ein T-Shirt im Buch war, wo drauf stand, I'm a teacher and a learner oder sowas ähnliches. Und ich heiße Jöran, ich komme aus dem Internet. Hätte auch schon 20 Jahre vorher sein können, ne? Weiß ich nicht. Haben wir damals vielleicht alle so gesagt. Müsste ich nachgucken. Kontext weiß ich nicht mehr so ganz genau.
Ich fand es total spannend, weil ja oft die, sozusagen, was Barcamps sind, die Geschichte erklärt wird, so aus dem, es hat sich aus Unkonferenzen heraus entwickelt, ja. Sozusagen die Invertierung einer Konferenz. In meiner Wahrnehmung kamen auch Barcamps viel mehr eigentlich aus dem Internet, also mehr aus der Blogger-Szene, aus den Leuten, die früh in Foren schon unterwegs waren. Also ich habe jetzt gar nicht so mitgekriegt, dass man damals gesagt hat, oh, Konferenzen sind böse, die brauchen wir nicht, jetzt machen wir Barcamps, sondern es war eher so die Internetkultur, die dazu geführt hat.
Ja, so habe ich das auch kennengelernt. Also ich habe für meinen Podcast Jöran ruft an, irgendwie in Folge 100, habe ich so überlegt, die Jubiläumsfolge müsste irgendwie was mich Aufregendes sein. Und da haben wir tatsächlich mit dem Team Aris Stussy aufgestöbert. Das war diejenige, die diese Barcamp-Flamme erfunden hat.
Ah, okay.
Und auch bei dem ersten Barcamp damals, wenn man beim Organisationsteam dabei war, JRA 100, muss man googeln, um diese Podcast-Folge zu finden, haben wir 2019 aufgenommen. Und sie hat dann erklärt tatsächlich, dass das sehr stark diese, wir würden vielleicht sagen Web 2.0 oder würden gesagt haben, Web 2.0 Idee war, dass man aus dem Internet kannte, dass da alle irgendwie sich aktiv beteiligen können und wie das dann bei Konferenzen irgendwie war, dass man da einfach irgendwie vorher durch so einen Gatekeeper musste, der entschieden hat, wer sich beteiligt und nicht. Das war irgendwie, glaube ich, denen sehr fremd und dann war das diese berühmte Geschichte, dass es ein Gegenpol zum Foo Camp, also zum Friends of O'Reilly Camp war und sie einfach jeden dabei haben wollten. Für mich war übrigens damals im Gespräch die größte Irritation, also man hört richtig, dass dann mit meinem mittelmäßigen Englisch rumstotter, dass sie einen Punkt von mir korrigiert hat, den ich seit Jahren falsch erzählt habe. Ich habe nämlich immer erzählt, Barcamp hatte nie irgendwas mit Zelten zu tun und sie hat gesagt, tatsächlich doch damals beim allerersten Mal gab es irgendwie auf dem Hof von diesem Bürogebäude zwei Zelte ich habe die Geschichte immer falsch erzählt.
Und es gibt da irgendwo im Archiv noch so einen Blogpost, wo darüber diskutiert wird, ob es denn eine echte Bar gibt auf dem Barcamp. Ne? Ich glaube, die eigentliche Story ist ja immer Fu und Bar, diese Platzhaltervariablen, aber auch eine echte Bar zu haben, gab es mal.
Genau, und das ist für dieses Barcamp-Buch, was ich damals mal gemacht hatte, tatsächlich irgendwie habe ich so ein paar Sachen gemerkt, die ich dann auch mal falsch erzählt hatte. Zum Beispiel habe ich gesagt, naja, es müsste schon sein, dass mindestens zwei Sachen gleichzeitig stattfinden, sodass man auswählen kann. Mhm. Aber beim ersten Barcamp in Europa, in Wien damals, gab es tatsächlich auch nur einen Parallelslot. Dann ist ja gar kein Parallelslot, wie nennt man das dann? Einen solitären Slot.
Monotrack, Solotrack.
Ja.
Vielleicht. Ja, ich hatte auch mit Karl-Heinz Pape mal auf der Anreise zum Barcamp haben wir mal philosophiert, wie viele Leute man mindestens braucht für ein Barcamp und wir sind bei 6 gelandet, weil dann können 2 Sessions parallel stattfinden und einer kann sogar noch die Session wechseln, ohne dass dann der Session-Owner alleine da sitzt. Barcamp schon als Stichwort. Ich hatte neulich mal gegoogelt, bei uns in Nürnberg war irgendwie das erste Barcamp 2006. Witzigerweise gibt es da sogar die Landingpage und den Sessionplan noch.
Ach, stark.
Wie bist du denn zu dem Thema Barcamps gekommen? Was war dein erstes Barcamp? Du hast ja auch einige gemacht. Also was war so dein erster Berührpunkt damit?
Also ich erinnere mich als 2009, glaube ich, war das das Politcamp in Berlin stattfand. Und ich hatte da tatsächlich das, was ich danach bei ganz, ganz, ganz vielen anderen Menschen beobachtet hatte, hatte ich selber auch, dass ich nämlich dachte, das kann nicht funktionieren in so einem Raum, wo, weiß nicht, wie viele 100 Leute saßen, die sich dann irgendwie da angestellt haben und alle in Prägnanz kurz ihre Session vorgestellt haben. Das war, also wo ich als Teilnehmer, würde ich sagen, war. Ich glaube, ich habe auch eine Session gegeben. Davon wurde ich dann auch ganz schnell zum Teilgeber. Und in der Folge habe ich dann tatsächlich mehr auch bei den Educamps kennengelernt. Also die gab es vor 2009, die hatte ich auch schon so mitgekriegt. Und ich hatte aber, es gab sogar ein Educamp, ich glaube 2008 in Hamburg. Ich war auch damals in Hamburg. Mhm. Ich habe es aber geschafft, die ersten Educamps jeweils knapp zu verfehlen, weil immer irgendwie was Bezahlte stattdessen war.
Das glaube ich auch bis heute, ne? Das war jetzt auch irgendwann.
Genau, es gibt es immer noch zweimal im Jahr. Und das Educamp hat sich eine sehr starke Wandlung genommen so über die Zeit. Ich war irgendwann zwischendrin, ich würde sagen, in der Mitte der Geschichte, mal für ein paar Jahre im Vorstand auch. Das ist ja ein gemeinnütziger Verein dann geworden, um das zu tragen. Und am Anfang waren das ja viel auch Corporate Learning Leute, viele Leute aus Hochschulen. Inzwischen ist es zumindest für mich tatsächlich sehr stark eine Veranstaltung von und für Lehrerinnen, immer mit Erweiterung rundherum schon auf jeden Fall. Aber ich habe mal zum, weiß nicht, irgendeinem Geburtstag des Educamps ganz viele Leute interviewt für auch eine kleine Podcast-Reihe, die jeweils andere Bildungsbarcamps machen. Und da kam so ein bisschen raus, eigentlich ist das Educamp sozusagen die Mutter ganz vieler Bildungsbarcamps, die sich dann so abgespalten klingt so negativ, also die raus noch entstanden sind.
Geforkt.
Genau, eigentlich so geforkt. Und das Educamp ist dadurch irgendwie nie größer geworden, aber ich würde sagen, in dem geschichtlichen Einfluss überhaupt nicht zu unterschätzen für die deutschsprachige Barcamp-Entwicklung. Also Educamp ist heute jetzt auch nicht größer als vor 10 oder 15 Jahren oder sowas, aber ich würde mal sagen, man kann bestimmt 10 oder 20 Barcamps identifizieren, die daraus entstanden sind für Corporate Learning, für Medienpädagogik, für Hochschuldidaktik, für Open Educational Resources und so weiter.
Na, ich finde auch diese irgendwie Kurven müssen nach rechts und oben gehen, ist ja so eine Management-Denke, dass Sachen immer größer werden müssen. Ich finde eigentlich so 100 bis 150 Leute, vielleicht ein bisschen drüber, ist eigentlich so eine optimale Größe für ein Barcamp. Ne? Viel größer muss das gar nicht sein. Ich hatte mal für einen Leitfaden irgendwie recherchiert, was das größte weltweit war. Das war, glaube ich, eins in Asien, in Kuala Lumpur oder so. Die haben zumindest gesagt, dass sie 5600 Leute hatten, wo ich mir aber gar nicht vorstellen konnte, wie das Format da funktionieren soll.
Also online kann ich mir, habe ich ja noch Fantasie, aber ansonsten, also ich habe auch sonst ein bisschen Fantasie, aber noch nie was umgesetzt, was so wirklich groß war. Dann würde man nach meiner Vorstellung irgendwie sowas wie in Dörfer sich erstmal aufteilen müssen oder sowas. Aber habe ich auch selbst noch nicht irgendwo gesehen.
Ja, ich glaube, Corporate Learning Camp, das größte, war irgendwas über 400. Und da hat man schon gemerkt, das knarzt an allen Ecken und Enden, ja, mit den Zeiten, ja, mit dem Session Pitch und den Abläufen und so. Okay, sonst, also MooCamp hast du noch gesagt?
Das MooCamp war aber tatsächlich eher so ein vorübergehendes Phänomen des Hypes damals. Also auch dieses MOOC-Beratung, das war einfach nur so ein Label, das irgendwie
war das mit dem Martin Lindner,
genau, Martin Lindner und Claudia Bremer und ich hatten damals irgendwie ein bisschen auch aus Bockigkeit gesagt, so irgendwie toll, jetzt entdecken irgendwie ganz viele Leute große Online-Kurse und war auch so ein bisschen, glaube ich, wir waren auch so tendenziell ein bisschen bockig und beleidigt, so hallo, wir machen das seit 212 Jahren und so weiter und keiner will jetzt unsere Erfahrung haben. Ich meine, Claudia Bremer habe ich das erste Mal 1999 bei einem Online-Kurs gesehen oder Online-Konferenz hieß es damals, Diskussionsforum war damals irgendwie das Hauptmittel der Zusammenarbeit. Und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich ein paar Sachen da gemacht unter diesem Label MOOC-Beratung. Und ich glaube, ich habe heute noch eine Adresse, wo ab und zu Spam ankommt.
Ja, aber, ich glaube, wir waren in Berlin einmal. Ne? Eine Ausgabe war in Berlin, glaube ich.
Genau, es war einmal in Berlin und ich glaube, eins redet hier einer.
Das war eigentlich fand ich komisch. 2012 hatte ja New York Times irgendwie so ein Cover, das Jahr des MOOC. Das war so totale Aufbruchsstimmung. Ne? Auch diese X-MOOCs und C-MOOCs, also eher so man bringt den Klassenraum, die Vorlesung ins Netz versus dann eher so Barcamp-artige MOOCs. Aber so richtig, außer dass es vereinzelt mal welche gibt, ist das nicht so als Phänomen geblieben wie Barcamps, oder täuscht das?
Ich glaube, so als Idee der Online-Kurse, würde man vielleicht heute einfach sagen, hat sich's ausdifferenziert und gibt es noch viel. Aber an vielen Stellen hat es vielleicht jetzt eher das Lehrbuch ersetzt und nicht ein Treffen oder ein Barcamp oder sowas. Und also dann eher auch so in der Hochschule oder in der Weiterbildung, dass damit dann so Sachen abgedeckt werden. Auch um den Dreh rum. Ich glaube, damals gab es auch ein Cover von der Zeit irgendwie, der Revolution der Hochschule oder sowas. Also revolutionär war es auf jeden Fall nicht. Es gibt so eine Normalisierung in Sachen Online-Kursen. Und wir haben auch nochmal vielleicht auch so um 2013, 2014 rum pädagogisch versucht, die Bockigkeit, die wir hatten, konstruktiv zu wenden. Also insbesondere mit Friederike Siller, damals irgendwie Professorin in Mainz, heute in Köln, haben wir das Media Literacy Lab gegründet, was aber auch irgendwie hauptsächlich ein Name war und haben dann versucht, dann so ganz pädagogisch durchdachte Sachen zu machen, wo die Leute wirklich was gemeinsam bauen quasi, also digitale Sachen bauen und eine Ausstellung machen und so weiter. Haben auch irgendwie einen Award gekriegt, den originellerweise Teacher of the Year Award von irgendwie so einer EU-Kommission-Initiative, was ein bisschen skurril war, weil als Teacher haben wir uns wirklich am wenigsten gefühlt. Aber auch das war eigentlich eine vorübergehende Sache. Also ich würde tatsächlich sagen, so Revolution hat sich nicht bewahrheitet in dem Feld.
Ja, naja, was ich revolutionär fand, war einfach die Größe, ne? Dass du, ich erinnere mich noch, Sebastian von Truhen mit den Suchmaschinen-MOOC da am Anfang, dass du halt einfach eine fünfstellige Anzahl von Leuten irgendwo dabei hast und einfach so, du musst dich nicht einschreiben irgendwo, sondern du gehst halt einfach irgendwo hin ins Internet und machst mit. Und das hätte ich schon gedacht, dass das mehr Traktion hat. Gerade das Synchrone, ne? Dieses Foren ist ja doch immer, die ganze Forengeschichte davor war ja doch, man liefert eine Frage ab und irgendwann antwortet jemand, aber dieses Stadiongefühl, ne? Man hat mit vielen das gleiche Erlebnis, das war doch neu, fand ich.
Ja, das stimmt. Also ich habe auch ganz tolle Erinnerungen, so der, wie hieß der Digital Storytelling von Jim Groom, DS106, 107 oder sowas. Darüber habe ich dann irgendwie Jim Groom kennengelernt, der als Edu-Punk irgendwie unterwegs war und der tatsächlich irgendwie aus seiner Community dann eine riesige Geschichte machte. Die haben einen eigenen Radiosender als MOOC gegründet und ganz viele ganz, ganz tolle Sachen. Aber auch da muss man sagen, Jim Groom ist zwar immer noch toll, aber MOOCs macht er nicht mehr.
Ja. Gut, dann schauen wir mal auf Barcamp. Mache ich wieder ähnlich. Mal schauen, was so, es gibt da im Netz, habe ich gesehen, auch noch diese ursprünglichen Rules of a Barcamp, die damals an den Fight Club irgendwie angelehnt waren. Aber es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Material. Ihr habt ein Buch geschrieben, aber auch hier wieder, ich frage mal erstmal die AI, was sie dazu sagt. Was ist ein Barcamp? Wie läuft es ab? Und welche Tools werden typischerweise verwendet?
Ein Barcamp ist eine offene Konferenzform, bei der die Teilnehmer das Programm selbst gestalten. Es gibt keine festen Redner oder Themen im Voraus. Zu Beginn schlagen Teilnehmer Sessions vor und gemeinsam wird der Zeitplan erstellt. Typische Tools für Barcamps sind Whiteboards für die Sessionplanung, kollaborative Notiztools wie Etherpads, und Messenger-Dienste für die Kommunikation.
So, was fehlt denn? Was weiß die AI noch nicht? Was wäre dir für ein Barcamp noch wichtig, was man noch wissen muss darüber?
Also, wir machen das tatsächlich so als Agentur relativ häufig in angepassten Formaten und da hat man schon eine gewisse, wie soll man sagen, eine kleine Figur auf der Schulter, die immer so Barcamp-polizeimäßig reinruft, ist das jetzt noch ein Barcamp? Wir sind da tatsächlich inzwischen also bei uns im Team relativ liberal sozusagen. Man muss es dann auch nicht immer Barcamp nennen. Es ist eher tatsächlich im Gegenteil so, dass häufig Interessenten irgendwie an uns herantreten und sagen, wir wollen hier ein Barcamp machen. Und dann sagen wir, okay, was sind denn eure Ziele und eure Bedingungen dafür? Und dann kommt am Ende so ein angepasstes Format raus, was aber dann zum Beispiel diese Regeln des Fight Club damals nicht mehr erfüllen würde.
Und das ist dann und sowas wie, es gibt einen Vortrag am Anfang oder Programm wird vorher schon festgelegt oder solche Dinge,
genau,
die also nicht Barcamp dogmatisch sind.
Angepasste Dinge oder man hat eine sehr enge thematische Klammer. Wir haben mit einem Ministerium eines Bundeslandes haben wir mal so mit deren Führungskräften Barcamp gemacht mit ganz spezifischer Frage irgendwie, wie können die ihre Führungskräfte verstehen oder sogar noch fördern. Und das war irgendwie dann ein ganz schnelles Format mit irgendwie alle 25 Minuten Wechsel. Keine Dokumentation war damals der Wunsch. Also ganz viele Sachen sozusagen, die so ein bisschen deutlich abwichen vom Standard. Und wir haben alle Jahre wieder die Diskussion, was ist denn tatsächlich das, was nicht wegfallen darf, damit man es noch Barcamp nennen kann.
Mhm. Und was ist der Core? Was ist die DNA?
Für mich ist es, dass man tatsächlich vor Ort noch aufstehen und eine Session vorschlagen kann. Das heißt, dass schon möglicherweise Sessions vorher feststehen. In meinem prototypischen Format nicht. Also prototypisch kann man Sessions vorher vorschlagen oder vorankündigen. Genau, vorankündigen nennen wir das bei uns. Da muss man aber trotzdem vor Ort noch aufstehen und sie vorstellen, dann werden sie in den Sessionplan geschrieben. Wir haben aber beispielsweise bei Online-Barcamps, wir haben ein sehr großes gemacht mit der UNESCO zusammen, in Corona war das online und da haben wir gemerkt, dass wir da ganz viele Leute ansprechen wollen, die das Format gar nicht kennen und das hat nach unserer Einschätzung nur funktioniert, weil man vorher schon das irgendwie auch in den Sessionplan schreiben konnte. Und das haben wir schon bei ein paar anderen Sachen dann auch so erfahren, okay, das Format funktioniert dann zumindest in dem speziellen Fall, glauben wir dann immer nur dann, wenn vorher schon Sachen eingereicht werden können. Und der entscheidende Punkt ist aber für mich, kann noch jemand was zusätzlich ergänzen? Also es ist für mich kein Barcamp mehr, wenn das Programm komplett vorher steht und es sozusagen ja gar nicht mehr geht oder eine Zweiklassengesellschaft so irgendwie, okay, ihr könnt dann noch um 17 Uhr im Keller einen Slot kriegen oder so.
Und was würdest du sagen, wenn sozusagen vorher Leute Sachen pitchen können und es wird auch ganz normal gewählt, nur das macht man halt asynchron vor dem Tag.
Ja, also was tatsächlich noch für mich, wo ich ein bisschen mehr Ultra bin, ist, dass ich finde, dass es keine Mindestgröße braucht. Also ich, bei meinen 10 goldenen Regeln, die sind jetzt nicht ganz so Fight Club-mäßig, sondern mehr so, daran kann man sich orientieren es kommt aber keine Barcamp-Polizei rum, die sie kontrolliert. da ist dabei, sie kann stattfinden, sobald es irgendwie eine Person außer der vorstellenden Person interessiert. Ich war auch schon auf Barcamps, wo dann tatsächlich irgendwie so gepitcht wurde im Sinne von, jetzt kommen nur Sessions in den Plan, die, keine Ahnung, mindestens 5, 6, 7 Interessenten haben. Das finde ich tatsächlich nicht hilfreich.
Also, du machst es so quasi, wenn die Leute in der Schlange stehen und sobald sich einer meldet, kommt die Session in den Sessionplan und sobald halt der Sessionplan voll ist, muss man dann halt auf Ausweichräume quasi, falls es noch mehr gibt.
Ja, also ich weiß nicht, wir haben da tatsächlich inzwischen relativ ausgefeilte Sachen zu den Räumen und zum Melden und so.
Gerne, führe gerne ein bisschen.
Sonst können Leute ja zur Not überspringen, wenn sie sagen, das ist jetzt zu Barcamp-nerdig. Genau. Also bei den Räumen machen wir es so, wir planen im Vorfeld tatsächlich sehr genau an der Stelle und Kategorien. Bei uns intern in A und B und C Räume. Und A-Räume sind die Session-Räume, die wir befüllen, wenn wir Sessions haben für die Räume. Und B nehmen wir nur, wenn A voll ist. Das ist dann typischerweise sowas wie, das ist jetzt nicht ideal, das ist eher so eine, Ecke für 8 Leute, die irgendwie auf dem Flur sitzen, aber man kann immer noch zu 8 sitzen, hat vielleicht keine Projektionsmöglichkeit oder sonst was. Und dann werden die gefüllt. Und danach haben wir dann immer noch C-Räume, falls B auch nicht reicht. Und C ist dann typischerweise sowas wie, wir haben das Plenum nicht verplant und dann nehmen wir das als großen Raum und teilen einfach in 4 Ecken auf und sagen, das ist Ecke A, Ecke B, Ecke C, Ecke D und dann können da auch noch Sessions sein.
Das heißt, die eigentlichen Breakout-Räume sozusagen, Mauer außenrum, Stühle drin, Beamer, das ist, was ihr die A-Räume nennt.
Genau. Und damit kann man eigentlich immer, also wir sind bisher jedenfalls noch nicht an die Grenzen gekommen, weil man muss ja auch immer logistisch sagen, wenn es ganz, ganz viele Sessions parallel gibt, werden die ja auch durchschnittlich viel, viel kleiner. Und dann reicht manchmal auch ein Stehtisch für die kleineren Sessions.
Ja, gefällt mir gut.
Ja, das sind ABC. Und mit dem sich melden ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Das haben wir nämlich tatsächlich wieder abgeschafft in den meisten Fällen. Und zwar haben wir in den letzten Jahren viel daran gearbeitet, irgendwie wer geht nach vorne und stellt Sessions vor und haben festgestellt, dass diese vermeintliche Offenheit dieser Formate gar nicht dazu beiträgt, dass es für alle die Hürden senkt, sondern es senkt die Hürden und die Ersten, die rüberspringen, sind diejenigen, die ohnehin schon gut über Hürden springen konnten, die beispielsweise gut sich vorne hinstellen konnten vor 200 Leute und ein Mikrofon reden, was ja zum Beispiel nicht allen Leuten so gut passt wie dir oder mir. Und da haben wir viel dran gearbeitet, haben viel auch versucht, so ein bisschen, also jetzt, wir haben das nicht erforscht oder sowas, ne? Aber wir haben zum Beispiel angefangen, Strichlisten zu führen und einfach binär auszuzählen, gendertechnisch nach geratener Zuschreibung aufgrund des Vornamens und dann einfach geguckt, wir hatten ja meist auch die Anmeldungen, da fragen wir meistens irgendwie nach einer Anrede oder so und festgestellt, dass wir tatsächlich auch selbst in den, wo wir dachten, das sind irgendwie sehr progressive Communities. Sowas hatten wie bei der Anmeldung waren noch 2/3 eher weiblich und bei den Sessions hat sich dann um das umgekehrt, dass irgendwie die ganzen Jungs was angeboten haben. Da haben wir dann viel auch natürlich Sessions dazu gemacht, wie man das irgendwie angehen könnte. Und ein Punkt war tatsächlich, dass dieses nach vorne gehen und gefühlt über sich abstimmen lassen ganz viele Leute abgeschreckt hat. Und dann kannst du auch noch 8-mal sagen, ja, wird ja nicht über dich als Person abgestimmt, sondern Interesse am Thema und ein Thema, was nur 2 Leute interessiert, ist genauso gut. Trotzdem macht das irgendwie in deinem, weiß ich nicht, Teilen deines Gehirns oder Bauch oder Herz oder sowas kein gutes Gefühl. Und da haben wir 2 Sachen geändert. Das eine ist, man kann auch direkt zum Session-Planungsteam gehen und dann gibt es sozusagen einen Session-Engel oder Session-Boten oder sowas, der bringt das dann nach vorne und stellt das vor.
Das heißt, man gibt der Person den ausgefüllten Session-Pitch-Zettel.
Genau. Und das ist hier. Wir haben ein paar Anstellungen, da passiert es gar nicht, aber wir hatten es neulich mal auch, da war es tatsächlich 4-mal passiert. So. Mhm. Und das zweite ist, dass wir nicht mehr dieses, wenn wir nicht unbedingt das räumlich brauchen, dann müssen die Leute nicht nach dem Interesse fragen. Also wir sagen irgendwie, das könnt ihr abfragen, wenn ihr sagt, für euch ist das relevant, irgendwie, ob da eher 2 oder 20 Leute sich dafür interessieren, aber für uns als Orga-Team müsst ihr das nicht fragen. Und das wird tatsächlich sehr viel genutzt. Also da würde ich jetzt mal sagen, es hängt immer noch am meisten davon ab, was die ersten 3 Leute machen, ne? Weil wenn die ersten 3 Leute nicht fragen, fragen die anderen auch nicht mehr. Wenn die ersten 3 aber fragen, fragen alle anderen danach auch noch. Aber tendenziell würde ich sagen, es hilft zumindest ein bisschen, das zu machen, weil ich kann das schon nachvollziehen, dass das irgendwie immer komisch ist, so über sich abstimmen oder nicht über sich, aber über das Thema abstimmen zu lassen, wenn einem das sowieso gar nicht liegt und man das erste Mal da nach vorne geht und ja.
Wie macht ihr das dann, also wenn ihr sagt, ihr stimmt gar nicht ab, sagen wir mal, es gibt jetzt theoretisch im Publikum nur ein Interesse oder eine Person, die Interesse an der Session hat und ich mache das nicht sichtbar, dann sitzen 2 Leute in einem A-Raum oder ja, das kann auch passieren. Ja.
Also es kann passieren, aber tatsächlich tendenziell viel weniger, als zumindest die meisten Leute befürchten. Also bei dem Barcamp, was jetzt gerade dieses Wochenende war, das war wirklich für unsere Verhältnisse irgendwie rekordverdächtig viel und es ist keine einzige Session ausgefallen, weil gar keiner gekommen ist. Das kann ja auch immer noch passieren und ich würde auch sagen, es passiert auch regelmäßig, aber eher in so einem Fall von, weiß ich nicht, 1 oder 2 Mal von 100 Fällen vielleicht. Und umgekehrt, dass der Raum viel zu groß ist, viel zu klein ist. Also wie gesagt, wenn es organisatorisch unbedingt notwendig ist, machen wir es dann auch doch, aber in der Regel nicht mehr. Und das kann dann halt mal sein, dass wirklich ein Raum ganz voll ist, aber auch das für uns jedenfalls gut in Kauf nehmen für das, was wir dafür auf der anderen Seite kriegen, eine höhere Zugänglichkeit für das Format.
2 Fragen noch zu dem Buch. Ich fand damals schon smart im Titel, der Untertitel heißt ja und andere Pair-Learning-Formate oder Pair-Learning-Methoden, da ist sowas drin wie Hackathons, aber auch Blogs, Newsletters, Meetups, Learning Circle. Wie bist du zu der Auswahl gekommen? Also was qualifiziert die 10 sozusagen auf Augenhöhe mit dem Barcamp in dem Buch aufzutauchen?
Gute Frage. Ich glaube, die Auswahl war sehr, sehr subjektiv im Sinne von, ich kannte sie. Und, also ich wollte nicht über irgendwas schreiben, was ich selber sozusagen nur aus zweiter Hand kannte. Das würde ich vermuten, ist ja auch schon ein bisschen her, wann war das denn? 2018
müsste das gewesen sein.
18, ja. Also deswegen weiß ich ganz genau nicht mehr. Das Interessante ist, dass es überhaupt nicht auf Augenhöhe angekommen ist, wie du sagst. Also ich würde sagen, ich werde fast noch wöchentlich auf dieses Buch angesprochen. aber ich würde fast noch nie auf diesen zweiten Teil mit den 10 weiteren Methoden angesprochen. Also das Buch ist sowas wie, vorne ist ein ganz großer Teil zu Barcamps und dann kommt noch ein zweiter Teil zu den 10 anderen Methoden, aber die haben insgesamt nicht so viel Platz wie das Barcamp zusammen. Und deswegen freue ich mich jetzt doppelt, dass du auch den hinteren Teil wahrgenommen hast des Buches.
Aber deine Bücher lese ich immer von vorne bis hinten.
Ach, klar. Das ist so charmant. Das unterstelle ich immer, macht sonst eine Lektorin oder so.
Nein, weil ich finde, also Meetups finde ich ist sowas, was ja so ein bisschen unterm Radar ist, auch gar nicht so sehr in Organisationen reingeschwappt ist, aber über so Plattformen wie meetup.com finde ich das super präsent und ist auch was, was ich, wenn man jetzt mal so die reine Session-Netto-Zeit pro Jahr nimmt, verbringe ich bestimmt mehr Zeit auf Meetups als auf Barcamps insgesamt. Mhm. Nur, dass das so ein bisschen unterm Radar ist. Und Learning Circle, da kommt jetzt auch gleich in Kürze. Ich glaube, gestern kam die Meldung, dass Amazon es versandt hat, ein Buch raus, ne, was ja so mit Working Out Loud und durch die Peer-to-Peer-University bekannt geworden ist. Also ich fand es spannend, dass das Peer-Learning, also dass du das Barcamp halt in den Kontext von Peer-Learning gestellt hast.
Genau, also der gemeinsame Nenner war schon sozusagen das ganz klassische, dualistische, da sind die Lernenden und da kommt jemand anders als Lehrender vielleicht noch extern hinzu und belehrt und dann sind die Lernenden etwas schlauer und der Lehrende ist wieder weg. Dass das aufgebrochen ist, das war schon der gemeinsame Nenner. Ansonsten haben diese Formate natürlich auch immer besonders viele Möglichkeiten zu Überschneidung und Schnittmengen und Kombinationen. Also wir haben zum Beispiel, glaube ich, von dir übernommen, dass wir bei uns im Team auch mal so einen Knowledge Jam gemacht haben. Und ich glaube, du hast irgendwann mal erzählt, dass du den Knowledge Jam schon gemacht hast, bevor es den Barcamp-Begriff gab. Und heute würde jemand, der beides kennenlernt, ja sagen, naja, es hat auch schon viele Gemeinsamkeiten. Und ich glaube, das liegt halt an der gemeinsamen Grundidee, ne? Dass da Lernende das Format, sich gegenseitig was zu sagen haben.
Das Format damals geklaut, ich bin irgendwie in den USA gestolpert über ein Format, das hieß Lex Think, also L-E-X Think. Mhm. Und das waren so Professional Services Leute, also so Rechtsanwälte, Steuerberater, die sich zusammen eine Farm gekauft haben. Und die haben dort dieses Lex Think durchgeführt.
Hast du gesagt, eine Farm?
Eine Farm, ja, richtig, eine physische Farm. Und deren Untertitel unter Lex Think war: No PowerPoint, no Agenda, no Kidding. Also wir zeigen uns keine Folien gegenseitig, wir haben keine Agenda, bevor die Veranstaltung losgeht, aber es ist auch nicht Jux und Dollerei und wir trinken nur Kaffee, sondern es ist ernst gemeint. Und das fand ich damals super. Und der Jam-Begriff kam, glaube ich, von IBM. Die hatten so Innovation Jams oder so hießen die intern. Ja. Und so ein bisschen angelehnt, ich glaube, die IBM-Story war an die Jam-Session, ne? Die Jazz-Session, also die Jazzmusiker, die zusammenkommen und vorher halt auch noch kein fertiges Notenblatt haben, sondern halt nach bestimmten Blue Notes einfach anfangen zu spielen und am Ende aber trotzdem was Gutes rauskommt.
Ja, also da sind ja viele Sachen, wo ich tatsächlich auch finde, dass die, also wenn man es jetzt ganz pauschalisiert sagen darf, die Barcamp-Community gibt es vielleicht doch so nicht, aber einige eher Hardcore-Barcamp-Fans dann irgendwie doch immer für viel Offenheit an vielen Stellen plädieren. Und ich finde tatsächlich viele Formate auch gerade interessant, wenn sie sozusagen bestimmte Eckdaten sehr festzurren als Gerüst, dass man eine gemeinsame Grundlage hat, auf der man zusammenkommt und dann zum Beispiel die inhaltlichen Ausgestaltungen vollkommen bei den Teilnehmenden als Teilgebenden lässt. Und das ist ja bei vielen Sachen so, also gerade Learning Circle, da setzen wir mal einen Link, ne, auf die Erklärung. Bei den Learning Circles gibt es ja eine ganz enge Struktur. Ich hatte das auch kennengelernt, als ich mal in den USA ganz kurz zu Gast war, MIT Media Lab, und da war auch da Philipp Schmidt damals und der hat da ganz viel mit der Peer-to-Peer-U ja aufgebaut. Und das ist ja wirklich ein Format, das ganz, ganz enge Strukturen setzt für das Lernen und trotzdem die Verantwortung bei den Lernenden lässt. Und deswegen ist das nicht unbedingt ein Widerspruch.
Was ich noch spannend fand, da würde ich gerne deine Meinung noch hören. Ich habe mal geguckt in der Begriff E-Learning. In der Wikipedia im Einleitungssatz wird da die Keres-Definition verwendet. Da sagt, alle Formen von Lernen, bei denen elektronische oder digitale Medien für die Präsentation und Distribution von Lernmaterialien, und dann kommt ein zweiter Teil, und oder zur Unterstützung zwischenmenschlicher Kommunikation zum Einsatz kommt. Ich muss sagen, bei uns ich komme so aus dem Wissensmanagement-Eck, in Firmen, vorzugsweise großen Konzernen, wenn man dort E-Learning sagt, meinen die Leute fast automatisch so Web-Based Training, also so ein bisschen, ich setze mich vor einen Rechner und schaue mir irgendwie Videos an und mache Multiple-Choice-Tests. Und dieses zweite, E-Learning ist auch, wenn ich zwischenmenschliche Kommunikation und Interaktion unterstütze, gar nicht. Und das finde ich eigentlich so eine Verarmung des E-Learning-Begriffs eigentlich.
Ja, also ich glaube, dass wirklich inzwischen sehr, sehr breit ist. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, dass in Österreich sie auch E-Learning meinen, wenn irgendwie irgendwas Digitales im Klassenraum in der Schule zum Einsatz kommt. Ne? Also alle sitzen zusammen im Klassenraum und sie benutzen digitale Medien für irgendwas, dann ist es schon E-Learning. Also das ist ganz weit gefasst. Und bei mir im Kopf ist tatsächlich sehr stark erstmal auch so einen Training-Charakter da drin. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, die konnektivistischen MOOCs, wo die Leute sich ganz viel vernetzt haben, dass ich das als erstes unter E-Learning fassen würde.
Würde hier keiner so, also in meinem Umfeld auch keiner da rein klassifizieren. Letzte Frage zum Buch noch, finde ich auch super. Das, viele staunen immer, wenn ich sage, ihr habt das ja klar als Buch rausgebracht, im Belz Verlag, glaube ich. Mhm. Ihr habt es aber auch unter Creative Commons Attribution Lizenz rausgebracht. Also man kann sich das PDF runterladen, kann mit den Inhalten machen, was man möchte. Ja. Wie ist denn so ein Prozess? Also OER, hat ja die KI vorhin gesagt, ist so dein Thema. Also wie muss man sich das vorstellen? Warum macht ihr das? Warum macht ein Verlag sowas?
Das sind zwei sehr unterschiedliche Antworten. Wir als Agentur machen das teilweise tatsächlich, wenn das Geschäftsmodell nicht dagegen spricht. Und das ist erstaunlich häufig so, dass das nicht so ist. Also es gibt schon auch Fälle, wo wir Sachen geschlossen machen sozusagen. Das kriegt man dann meist nicht mit, weil es so geschlossen ist. Aber in den meisten Fällen, gerade wenn man es von Anfang an so angehen kann, ist es sogar einfacher. Also wir haben teilweise machen wir Angebote, also Angebote heißt jetzt irgendwie so ganz formal, ne? Das ist eine Agentur, die schreibt Angebote. Da steht manchmal sowas drin, wie es gibt 10% Rabatt, wenn das irgendwie das Ergebnis frei lizenziert ist, weil es das an vielen Stellen für uns tatsächlich einfacher macht. Selbst für uns später als Nachnutzer, aber auch für den Auftraggeber als Nachnutzer, weil man sich halt lizenzrechtlich da nicht streiten muss, irgendwie was darunter gefasst wird und was nicht und was wer damit machen kann.
Das war dieser OER-Podcast, also diese ganze Schiene, ne? OER-Camps, was er da rund zu OER gemacht hat, war ja auch so, war auch viel Creative Commons.
Genau, aber da muss man schon sagen, da ist das Geschäftsmodell natürlich ein ganz anderes. Für die OER-Camps haben wir zumindest ab 20, oh, ich weiß nicht, die OER-Camps haben wir gemacht seit 2012 und ich glaube seit 2017 hatten wir immer wieder so jetzt auch eine öffentliche Förderung dafür vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da finde ich, ist es ganz einfach, man sollte einfach alles, was mit diesen öffentlichen Steuergeldern gemacht wird, auch offen lizenziert sein, was da rauskommt.
So wie in der Software, so Public Money, Public Good, also wenn ich Software mit öffentlichem Geld fördere, sollte auch das Ergebnis öffentlich sein.
Genau. Und da ist es also denkbar einfach, finde ich. Also jetzt nur meine Forderung, nicht meine Realitätsbeschreibung, muss man sagen. Bei den Büchern war es so, das erste Buch, was wir mit Belz gemacht haben, war davor schon ein Buch. Es hieß irgendwie freie Unterrichtsmaterialien finden, machen, teilen irgendwie. Das ist auch schon 10 Jahre alt. Das hat Belz als OER gemacht, weil als Neugier oder Versuch, würde ich sagen. Also auch nicht besonders strategisch. Das ist jetzt alles von außen. Ich bin ja nicht Belzer. Ich habe es so wahrgenommen. Und dann das Buch zu Barcamps war, glaube ich, so, ich glaube, wir hatten irgendwie ein bisschen Restmittel, also einige tausend Euro aus dieser OER-Camp-Förderung. Und da haben wir einfach gesagt, irgendwie, haben wir natürlich irgendwie mit dem BMBF abgesprochen, dieses Buch draus machen aus den Materialien. Da ist schon der Entstehungsprozess interessant. Da sage ich gleich vielleicht noch erstmal was zum Buch. haben dann gesagt, irgendwie, dafür schreibe ich das Buch und wir kaufen Belz die erste Auflage ab. Und dann haben wir Belz sozusagen gesagt, ich habe keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht zu hoher vierstelliger Betrag und haben so und so viel 100 Bücher dann dafür gekriegt und haben die dann irgendwie bei Trainings, die wir auch als OER-Camp gemacht haben, also Anleitung für Barcamp sozusagen irgendwie für die Teilnehmenden ausgeteilt und haben halt ganz viel das als Material digital noch verteilen können. Und das war, glaube ich, für Belz dann irgendwie Anreiz genug, dass sozusagen wir die kritische Masse abgekauft haben, damit sie zumindest kein Minus machen können.
Ja, und das ist im Kern dann wie in Open Science, glaube ich, ne? Da muss man ja auch dann dem Verlag oder dem Publisher halt was zahlen dafür, dass es dann am Ende Open Source wird oder Open Access.
Genau. Wobei das teilweise aus dem wissenschaftlichen Bereich kenne ich so, dass es dann tatsächlich auch sozusagen grundlegend gemacht wird. Wir haben tatsächlich keine Grundgebühr oder sowas bezahlt, sondern gesagt, wir kaufen die ersten, jetzt müsst ihr doch mal nachrechnen, 200 Bücher, was wird das machen? 4.000 Euro? Boah, vielleicht sowas um den Dreh rum. Ja. Also es war jetzt nicht irgendwie riesige Summen.
Ja, ja, schön. Also da werden wir auf jeden Fall auch den Link in die Shownotes packen. Können die Leute sich das anschauen. Und ich meine, ich mache das auch immer so. Ich lese mir das Buch dann online durch und ich habe es natürlich auch gekauft. In das Gekaufte schreibe ich nicht rein, aber das PDF zu haben ist natürlich super, um es auch annotieren zu können, Auszüge rausmachen zu können. Also vielen Dank an der Stelle auf jeden Fall mal dafür.
Ja, kann ich weitergeben an den Steuerzahler, weil in dem Fall ist das ja öffentlich finanziert, offen freigegeben. Dann sage ich
stellvertretend als Steuerzahler nochmal. Du hast es vorhin schon erwähnt, Edonautica war jetzt am Wochenende, spannender Name, auch so ein Schiff im Logo. Ich glaube, Hamburg ist da der Bezug und der Hafen vielleicht. Gibt es seit 2018. Wie kam es denn dazu?
Die Geschichte ist sehr unspektakulär. Ich war bei einer Schule zu Gast für einen Vortrag 2017 ungefähr. Das war so eine sehr reformorientierte Schule, Winterhude Reformschule, die ganz viel macht, schon seit Jahren und Jahrzehnten zusammen mit der Max-Brauer-Schule in Altona. Und da war, muss ich jetzt einmal erwähnen, der inzwischen, ich weiß nicht, wie alte Michael Töpel als Gast, der hat sich in der Diskussion zu Wort gemeldet und der ist eigentlich schuld daran. Nee, eigentlich ist noch vorher ein meckernder Vater schuld. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, seinen Namen weiß ich nicht mehr. Und zwar ist der nach meinem Vortrag aufgestanden und hat gesagt, ja, ist ja ganz schön hier irgendwie, der redet irgendwie vom Paradigmenwechsel und digitale Transformation und so weiter. Aber jetzt ist doch alles hier nur beim Alten. Wir sitzen hier, hören einen Vortrag und danach machen wir, genau. Und dann ist der Michael Töpel aufgestanden und hat gesagt, ja, das ist ja gar nicht so, der Jöran und irgendwie sein Team, die machen ja auch ganz viel so Barcamps und dann sagt jemand, ja, was ist denn das? Und dann haben wir gesagt, naja, können wir ja mal machen und haben gedacht, das ist für die beiden Schulen, beziehungsweise nur für Gruppen aus den Schulen, die sich für so eine sehr reformwütige Pädagogik und den digitalen Wandel zusammen interessieren. Und dann haben wir gesagt, dann können wir noch ein paar Gäste von außen dazu einladen. Barcamp kann ja das vertragen, dass da mehr Leute dazukommen. Und es kamen aber viel mehr Leute dazu. Und jetzt hat es jährlich stattgefunden und dieses Mal dann gerade dieses Wochenende. Das heißt, wir nehmen jetzt auf, es hat stattgefunden Ende März 2025 mit, ich glaube, 250 Teilnehmenden.
Müsste das siebte Mal dann, sechste oder siebte Mal gewesen sein, ne? Wenn er keine kann Pause gemacht hat zwischen.
Genau, kann man sagen, wie man Corona zählt. Ich glaube, wir haben so ein Online-Projekt, die Edunauten, gemacht in Corona. Das war dann nicht ein Barcamp, sondern so, so eine Mischung aus diesen verschiedenen Formaten mit der großartigen Nele Hirsch zusammen. Also wer Nele Hirsch nicht kennt, unbedingt folgen und Newsletter abonnieren. Ja. E-Bildungslabor ist ihre Domain. Ja, ganz kurz diese Community von der Edunautica loben, weil die haben auch dieses Mal tatsächlich das irgendwie komplett selbst finanziert. Also das wird dann organisiert, immer noch von Freiwilligen in diesen beiden Schulen und dann gibt es einen Teil von Arbeiten, wo die nicht unbedingt drauf Lust haben. Das macht dann irgendwie die Agentur, mit der ich arbeite und das kostet halt Geld. Und das haben tatsächlich die Teilnehmer einfach bezahlt. Das heißt, es kostete 40 Euro Teilnahmebeitrag und es gab ein Soli-Ticket für 80 Euro und ein kostenloses für 0 Euro. Und es hat, ohne dass ich von irgendeiner Person irgendwie meckern oder jammern gehört hatte, funktioniert. Es gab fast genauso viel Anmeldung wie im Jahr davor. Es hat sich immer genau die Waage gehalten, dass es immer ein, zwei Soli-Tickets mehr gab, als kostenlose Tickets verlangt waren. Und das ist zumindest in dem Bereich, also wo wir von einer größeren Zielgruppe im Bereich Lehrkräfte reden, gar nicht so selbstverständlich, dass die sozusagen ihre eigenen Veranstaltungen auch teilweise aus eigener Tasche bezahlen. Teilweise ist es auch sehr selbstverständlich, also es ist wirklich ein breites Feld da, aber da waren wir schon super, super froh. Und dann war es auch noch riesig groß im Sinne von, wie gesagt, 16 Sessionräume parallel teilweise. Wir waren edonautica.de/2025, kann man sich parallel den Sessionplan angucken. Man kennt das ja manchmal, wenn man so eine Sessionplanung macht und da irgendwie vorne steht und dann stehen die Leute auf und man ist immer noch ein bisschen erleichtert. Dann sieht man, oh, die Schlange ist so lang, am Ende des Raums dreht sie noch um die Ecke und so. Und bei der Edonautica dieses Jahr war es so, die Schlange wurde lang und ging dahin um die Ecke und an der Wand lang und dann ging sie wieder um die Ecke.
Also noch D-Räume definieren müssen, D und E-Räume.
Dann haben wir tatsächlich überlegt, was machen wir jetzt? Kommen da noch überhaupt rechnerisch genug Leute hin? Aber hat sich ja sehr, sehr gut gefügt.
Cool.
Aber ich glaube 86, es kommt auf die Zählung an, ich glaube die Fußball-Session war doppelt so lange oder was. 86 oder 88 und wir reden nur von dem Samstag. Es gab auch noch Programme am Freitag und Sonntag.
Ich bin die Webseite mal durchgegangen. Ich habe so ein paar Sachen, die ich spannend finde, die teilweise Dauerbrenner sind bei Barcamps. Also mal angefangen bei der Website. Ihr habt eine eigene Website für das Barcamp gemacht, wo auch die Kommentarfunktion eingeschaltet war. Würdest du sagen, so, das ist Good Practice als Kommunikationsmedium mit Rückkanal?
Ja, also inzwischen bei Barcamp-Tools gab es ja verschiedene Versuche oder gibt es noch verschiedene Versuche und die Leute, die schon länger dabei sind, haben sich alle einmal irgendwie sozusagen, soll man sagen, nicht die Finger verbrannt, stimmt ja auch nicht, aber Mixed war ja damals so das, wo wir es alle gemacht haben.
Das war mein Favorit, weil da so viel unter einem Dach war.
Genau, und dann war Mixed weg. Jetzt gibt es Camper.
Ist aber auch zum Ende des Jahres, glaube ich, abgekündigt, ne?
Genau, da ist jetzt auch das Ende angekündigt. Die hausgemachte, wir machen ganz viel hausgemachte Sachen so, also mit einfach der WordPress-Kommentarfunktion und wir machen, wenn wir es uns aussuchen können, einfach einen Sessionplan mit Google Docs und immer noch auf Papier. Also finde ich nach wie vor tatsächlich sehr, ich weiß gar nicht, wofür das wichtig ist. Vielleicht irgendwie so ein Ritual, dass Leute sich dann auch so einen Sessionplan haben, um den sie rumstehen können. Das finde ich tatsächlich irgendwie ganz gut. Man hat ja sonst nicht so ein richtiges Zentrum beim Barcamp und wenn man einen Sessionplan auf Papier hat, dann hat man irgendwie so auch rein physisch ein Zentrum.
Also so eine Marktplatzstelle quasi.
Ja, und wir haben jetzt angefangen, muss man vielleicht sagen, aus diesen OER-Camp-Mitteln, die wir haben, ein bisschen Pre-Ticks und Pre-Talks zu erweitern um Barcamp-Funktionen.
Ah, sehr gut, weil das nutzen wir auch, da bin ich gespannt,
erzähl mal. Pre-Takes und Pre-Talks sind ja offene Angebote, die aber sehr tief und tiefer als wir dachten verwurzelt in sich tragen, dass es eine Trennung gibt. Auf einer Seite sind Teilnehmende und auf der anderen Seite sind Speaker. Ja. Und da dachten wir, bauen wir so eine Brücke, und jetzt würde ich sagen, konzeptionell, das haben wir vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie tief diese Trennung ist und an wie vielen Stellen dann sozusagen man nicht eine Brücke, sondern es eigentlich anders aufziehen müsste. Mhm. Also Zwischenstand im April 2025 ist, wir haben eine erste Version, die Leute, die es mit uns programmiert haben, unsere Partner von Nova, haben das, meine ich auch, ich weiß nicht, heute ist der 1. April, soll kein April-Scherz sein, ich meine, das ist jetzt irgendwie Git-mäßig verfügbar, aber muss ich nochmal nachgucken und nachliefern für die Shownotes, das will ich jetzt gerade diese Tage.
Ja.
Vielleicht ist es aber auch irgendwie so eine Dauerunzufriedenheit, dass ich denke, das müsste noch anders sein, das könnte noch anders sein, so darf das doch nicht sein. Aber prinzipiell ist es schon was, was hilft, aber es ist auch nicht das alles aus einer Hand. Ich bin auch gar nicht so sicher. Ich glaube, wenn man so kleine Barcamps hat, die man mit wenig Aufwand organisieren kann, dann sind solche Baukästen eigentlich ganz gut. Wenn man in Anführungszeichen es sich leisten kann vom Aufwand, einfach irgendwie auch ein bisschen was selber zusammenzuzimmern und weiß, wie man WordPress aufsetzt und so weiter, dann mag ich das schon auch noch sehr, weil man halt bei diesen generischen Tools immer noch am meisten Freiraum hat, irgendwie das anzupassen.
Ja, hey, was ich halt bei Pre-Tech super finde, ist, wenn du das irgendwo an die Wand beamst in einer Veranstaltung, du hast automatisch, das springt immer an die richtige Stelle der Uhrzeit, da muss keiner scrollen. Wenn du mobil drauf zugreifst, ist es responsiv. Ja. Du kannst es in deinen Kalender abonnieren und es aktualisiert sich. Also sind viel so ganz praktische Sachen. Und das kommt ja auch aus dem Chaos Computer Club Umfeld. Ne? Da gab es irgendwie die, weiß gar nicht, Pentabath hieß, glaube ich, das erste und Frapp das zweite Tool. Und Pre-Tix ist jetzt quasi die neue Generation, wo die Leute auch eigentlich immer ein ziemlich offenes Ohr haben. Also können wir mal versuchen, ob man nicht mal eine Session mit den Pre-Tix-Leuten und Pre-Talks-Leuten macht und sagt, was wäre eigentlich so eine Wunschliste, was man sich für so unkonferenzige Sachen wünschen würde.
Ja, also wir haben schon mit denen das zusammen irgendwie, bevor wir losgelegt haben, irgendwie uns mit denen besprochen und abgesprochen und sind auf freundliches Interesse gestoßen.
Ja, wenn die Interessen sich mehren, dann haben die vielleicht Interesse.
Ja, genau. Aber das ist, also wie gesagt, wir haben das jetzt mal ein bisschen zaghaft versucht, und ich würde jetzt nicht losgehen, anpreisen und sagen, guck mal hier, wir haben die Nonplusultra-Lösung gefunden, aber ein Schritt in die Richtung.
Und Sessionplan, wenn du sagst Google Doc, da tragen sich bei euch aber die Leute nicht selber ein, sondern die kommen mit einem Papier und ihr übertragt es dann da rein.
Genau. Also also nicht immer, beim OER-Camp haben wir jetzt tatsächlich auch mal, um Pre-Tix, Pre-Talks-Erfahrungen zu sammeln, das auch mal rein digital gemacht. Also dieser Ablauf mit dem Papier ist halt derjenige, wo man wirklich wahnsinnig viel Kontrolle darüber hat und alles ausschalten kann, was schief gehen kann. Mhm. Also selbst wenn die Pinnwand umfällt, kann man es noch irgendwie improvisieren.
So ist es.
Was wir tatsächlich machen, ist als Standard-Setting dann irgendwie auf Papier und dann auch gleich so, dass man sehen kann, irgendwie hier ist die Pinnwand und die füllt sich. So ganz klassischer, für mich jedenfalls ganz klassischer Barcamp-Moment. Man sieht eine Pinnwand, die sich füllt. Dann sitzen bei uns daneben irgendwie je nach Größe irgendwie ein Team, das einmal geübt hat, wie man es irgendwie konzertiert einträgt. Das ist insbesondere meine Kollegin und Co-Geschäftsführerin, die Blanche Fabry, ist wirklich eine Meisterin, das zu koordinieren, weil man muss schon ein bisschen mehr absprechen, als man denkt, damit das wirklich so im fast Sekundentakt da durchgeht.
Ja. Ich habe auch die Pläne mal, ihr habt es ja bis 2018 online mal durchgeklickt, die sehen sehr durchstrukturiert aus. Also da merkt man schon, dass da nicht jeder einfach drin umgeschrieben hat.
Genau, nee. Und das ist dann halt auch dieser Prozess, dass irgendwie die Räume nicht doppelt vergeben werden. Das muss man dann ja alles irgendwie mit dem Papier abgleichen, weil man hat ja dann irgendwie nur eine führende Version. Das ist bei uns tatsächlich irgendwie das Klemmbrett in Blanche's Hand in dem Fall. Und von da geht es an die Pinnwand und ins Google Doc in dem Fall. Uns macht das viel Freude und die anderen Leute, die da hinkommen, merken hoffentlich nicht, dass es irgendwie lang durchdacht ist, sondern dass es einfach schnell und gut klappt.
Und bei euch sind ja auch alle, also ihr habt jetzt quasi kein Hybridformat, sondern ihr seid rein vor Ort, oder? Also es pitcht keiner von Remote irgendwie Sessions, die man dann noch auf den Zettel schreiben müsste.
Der Standard ist tatsächlich, dass wir sagen, wenn jemand das Remote macht, muss jemand das vor Ort adaptieren sozusagen. Und dann gibt es schon manchmal, dass jemand irgendwie mit einem Tablet auf dem Arm nach vorne kommt und sagt, hier, ich bin hier für den Simon da und werde die Session mit dem Simon machen. Und eigentlich gibt der Simon die Session. Wir machen dann aber tatsächlich die Session vor Ort. Wie soll ich sagen, ist es in der Verantwortung der Person, die das dann adaptiert hat, irgendwie, ob Simon da dann irgendwie auch zu hören und zu sehen ist und so weiter.
Und das heißt, quasi ist nicht nur Bring Your Own Device, man bringt nicht nur seinen Laptop mit, sondern wenn jemand was Hybrides machen will, muss man alles mitbringen, was man fürs Hybride braucht.
Jein, also Grundausstattung räumlich, Nee, ist auch nicht immer da. Nee, stimmt nicht. Also je nachdem, wie groß es dann ist, muss man vielleicht auch noch was mitbringen. Wir haben schon mal was Größeres probiert und zwar bewusst in Abgrenzung von so den technischen ausgefeilten Settings. Das weißt du vielleicht besser als fast jeder irgendwie im deutschsprachigen Raum, wie man das aufbaut. Wir haben tatsächlich das mal gemacht mit einem Buddy-System. Das heißt irgendwie, Leute, die online dabei waren, mussten mit einer Person sich zusammenschalten, die vor Ort dabei war und die hat die sozusagen irgendwie
die
dann
so
Huckepack genommen.
Da habe ich so Fotos gesehen, wo Leute dann mit Laptops oder iPads durch die Gänge gelaufen sind. Mhm.
Genau, und das fand ich als Experiment total interessant. Vor allem, da müssen sich halt Leute, die online dabei sind, schon entscheiden, weil man kann halt nicht irgendwie so gut Lurker sein online. Ja. Weil das irgendwie kennen wir auch alle, wenn Leute irgendwie sich nur online anmelden, dann hat man da irgendwie tatsächlich Leute, die wirklich aktiv sind, eher im Bereich 10-20%. Das passt so mittelgut zu einem Barcamp, deswegen haben wir das da halt mal ausprobiert und gesagt irgendwie, wir verbinden dich hier 1:1 mit einer Person, du kannst auch eine Person selber haben, sonst verbinden wir euch miteinander. Und das steigert natürlich enorm die Verbindlichkeit untereinander, sodass die Leute, die dann mitgemacht haben, glaube ich, tatsächlich viel näheres Barcamp-Erlebnis haben, aber es haben halt auch nur in Anführungszeichen
gemacht. War jetzt nicht Parität, gleiche Anzahl Leute vor Ort und online oder so?
Nee. Wobei es schon nett war, also wenn dann eine Gruppe irgendwie mehrere dabei war, dann wird es natürlich auch wieder technisch spannend, ne? Weil irgendwie das eine Tablet nicht hört, was das andere Tablet sagt oder so.
Ja, klar.
Aber solange das dann irgendwie in kleinen Gruppen war und eine Person dabei hatte, war das ganz gut. Wir haben teilweise in dem Bereich ja auch so eine höhere Sensibilität für, wer filmt mich hier gerade. Das heißt, die Leute, die gerade gestreamt haben, für wen anders, hatten, glaube ich, immer ein gelbes Lanyard zusätzlich um Hals. Als Zeichen sozusagen, wie so eine rote Lampe, ich sende hier gerade. Also alles sehr nett, aber vom Gesamtaufwand schon so, dass ich sagen würde, wir haben viel gelernt, aber ich würde es jetzt nicht jedes Mal machen.
Ja. Eins zum Thema, was irgendwie seit Anfängen der Barcamps mich verfolgt, ist Dokumentation von Sessions. Also gerade so von dem Unkonferenz kommen. Viele haben ja im Kopf, wenn sie das erste Mal Barcamp und Unkonferenz hören, so wie Konferenz. Ne? Man hat so ein Konferenzband, wo es zu jeder Session irgendwie ein schönes Paper gibt, die man hinter dem Chef zeigen kann oder durchlesen kann. Und das ist ja durchaus nicht der Fall. Ich habe jetzt gesehen, ihr habt auch das, was man in Barcamps eigentlich lange schon macht, lange bevor es Whiteboards gab, nämlich Etherpads, also ein Pad, so ein synchroner Editor, in den alle reinschreiben können. Und ihr habt auch die Rolle quasi, wir haben das genannt, der Doku-Kümmererinnen, also Menschen, die, vielleicht hat man früher gesagt, Protokollant oder Protokollantin.
Ja.
Und ihr habt einen CC0-Disclaimer, also Doku ist quasi dann unter Public Domain verfügbar. Was ist so deine Sicht auf Barcamp Doku und Stand der guten Praxis?
Ja, also es ist tatsächlich ja eine Sache, wo man weiß ich nicht, aber ich immer sagen würde, da ist auch immer noch Luft nach oben. Die Kümmererperson zum Beispiel ist nicht eindeutig so definiert im Sinne von, das ist so die Protokollierperson. Wir sagen in der Regel, die Session-Owner-Person soll am Anfang einmal das thematisieren, damit nicht alle bis zur Minute 40 dachten, alle anderen hätten sich drum gekümmert. Und dann wird es häufig tatsächlich irgendwie in der Praxis 1, 2, 3 Personen, die sich drum kümmern. Aber auch nicht so, dass man sagen würde, das wäre in 90% der Fälle so. Das mit der CC0 irgendwie ist tatsächlich total praktisch, weil manchmal gibt es so engagierte Leute, die wollen mit der Doku später mehr machen und dann sollte es nicht an urheberrechtlichen Dingen schon hängen bleiben.
Ja, finde ich auch.
Das ist ganz gut. Wir haben mit zwei Sachen ganz gute Erfahrungen gemacht, oder zumindest irgendwie, wo wir viel gelernt haben. Das eine ist tatsächlich, auch da mit Nele Hirsch vom E-Bildungslabor haben wir teilweise Pre-Workshops gemacht, die sich gezielt der Dokumentation gewidmet haben. Da haben dann natürlich nicht 150 Leute teilgenommen, sondern 15.
Ja.
Die sind aber mit dann verschiedenen Ansätzen ins Barcamp gestartet, hatten vorher, weiß ich nicht, 3 Stunden Workshop. Und sind dann sozusagen als sehr kritische Masse von Leuten, die sich richtig irgendwie berufen gefühlt haben, ganz viel auch ausprobieren wollten, verschiedene Möglichkeiten zur Doku ausprobieren wollten, in das Barcamp gegangen und haben dann so auch ein bisschen ihre Ideen da gestreut. Das war eigentlich ganz toll. Das andere war, ich hatte immer die Idee, ein Flipped Barcamp mal zu machen, wo die Leute vorher wirklich ihren Input aufnehmen, als Video machen mussten. Das ist dann ja eigentlich auch schon die beste Dokumentation, wenn die irgendwie 10 Minuten
Input
vorher
liefern. Ist auch wie ein Paper zu einer Konferenz abgeben, nur dass es halt ein Video ist. Ne?
Ja. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es viel von der Lebendigkeit und Spontanität nimmt, weil es hohe Hürden setzt, das vorher zu machen. Erst recht, wenn die Videos öffentlich sind. Das haben wir tatsächlich nur einmal gemacht, weil ich mal das Konzept geschrieben habe für ein Barcamp ein Online-Barcamp. Das geht dann auch nochmal besser. Vom Bundeskanzleramt. Bundeskanzleramt heißt das. Kanzlerinnenamt damals. Und da ist natürlich die Hürde, kann man auch sehr hoch setzen, weil das Engagement der Leute, die da hinkommen wollen, sehr, sehr hoch ist. Und das ist so ein Gedanke, der häufig mich auch noch umtreibt, wie man eine Dokumentation vielleicht tatsächlich eher so denkt, dass sie sehr gut für Leute funktioniert, die nicht mal wissen, was diese Veranstaltung ist. So. Mhm. Und beim OER-Camp machen wir das im Moment so, dass wir auch bei Workshops, nicht speziell bei Barcamps, oft gucken, kann die Dokumentation sein, dass sie zu 80% von Leuten, die einen Workshop anbieten, vorher schon fertig ist. Das ist dann nicht so geeignet für Sessions, die eher Fragenrunde oder Austauschrunden sind,
ja,
aber eher für klassische Workshops. Und dann immer tatsächlich als Prüfstein zu nehmen, funktioniert das so, dass das für jemanden, der später über eine Suchmaschine dafür dahin findet, der gar nicht weiß, was die Veranstaltung ist, was damit anfangen kann. Und das muss man schon sagen, ist das typische Etherpad bei Barcamps meistens nicht. Also ja, da kann man sich freuen, wenn jemand mal mit Subjekt, Prädikat, Objekt irgendwie ganze Sätze formuliert, aber meistens muss man irgendwie raten, wie die verschiedenen Sätze, verschiedenen Wörter, die da drin stehen, zueinander im Verhältnis sind.
Ja, ja. Das ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe jetzt beim Corporate Learning Camp das Experiment gemacht, mal zu schauen, was man mit den digitalen Spuren, die die Doku erzeugt, ja, was man damit tun kann. Ne? Und das sind ja verschiedene Stellen, das ist so der Titel der Session, die Kurzbeschreibung. Wenn ich die Vorstellungsrunde in Session Pitch aufzeichne, kann ich mit dem In- und Out-Point nochmal einfangen, was sagt die Person über ihre Session. Aha. Dann habe ich die Doku in dem Pad. Da kommt man irgendwie beim Etherpad, indem man ein /export/txt ranhängt, kann man sich die ganz einfach ziehen. Also kriegt man direkt den Text, jetzt um halt die in eine KI zuzufüttern. Na, und idealerweise hat man natürlich auch Material, wenn jetzt jemand per Pre-Talks seine Folien, wenn man jemand hat, einreicht. Oder es gibt ein Whiteboard oder es gibt Padlets. Und da ist so die Erfahrung, je schöner das Material ist, desto schwieriger mit umzugehen. Also der lineare Text quasi für die KI-Verarbeitung ist super. Wenn Leute anfangen, in Padlet-Spalten Sachen zu machen oder Mentimeter haben, dann sitzt man manuell mit Copy und Paste da.
Ja,
also
ja,
da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dran am Zahnen. Aber für die LearnOS Convention haben wir als Idee, dass wir so alle Stunde vollautomatisiert einen Unkonferenzband produzieren.
Oha,
ja, und das sozusagen spannend, komplett durchautomatisiert ist, ne? mit den Recordings und Transkripten aus den Sessions. Idealerweise so, dass es für jemanden dann selbst erklärend ist, wenn er nicht dabei war, dass du auch an den einzelnen Stellen quasi zurückspringen kannst in die Videoaufzeichnung. Was wurde denn an der Stelle gesagt, was jetzt zu dem Satz in der Dokumentation geführt hat? Als Vision muss man mal schauen, wie weit man da kommt. Aber ich finde, Doku ist so ein, das ist so ein echtes Evergreen-Thema von Barcamps.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Dann vielleicht noch zu dem Edonautica als letzter Punkt. Ich habe gelesen, ihr macht das jetzt sogar in diesem Jahr nochmal, oder? Im Herbst? Kann man da schon einen Link in die Shownotes packen?
Kommt drauf an, wie schnell du veröffentlichst. Also im Moment, also in der Stunde, in der wir sprechen, steht, glaube ich, auf edonautica.de noch, dass es wird Ende März eine Veranstaltung geben. Oder es wird gerade umgebaut. Aber tatsächlich aber irgendwie, nachdem es jetzt ja so groß geworden ist, differenzieren wir jetzt ein bisschen. Es gibt die Edonautica nächstes Jahr wieder zum gleichen Termin fast Ende März in Hamburg. Das ist sozusagen das Original. Und es gibt zwei Ableger. Das ist eine Edonautica Süd. Das ist jetzt sehr arrogant aus Hamburger Sicht Süd genannt. Das ist in Hessen, in Hanau. Was wir zusammen mit
von Hamburg ist nicht falsch.
Genau, ja. Was wir zusammen mit der Hereus Stiftung machen werden. Da hoffen wir tatsächlich, weil die Hamburger Edonautica hat zwei Drittel der Leute aus Hamburg tatsächlich erreicht. Insofern, dass Leute tatsächlich, die nicht so weit reisen müssen, vielleicht eher nach Frankfurt kommen. Und haben aber auch die wirre Idee, dass wir schon einen Reisebus aus Hamburg mieten wollen, der gesammelt dahin fährt. Und dann gibt es noch eine Edonautica Spezial, die hat tatsächlich ein sehr spezielles Thema. Und zwar gibt es so Reformschulen, die mit Herausforderungen arbeiten. Herausforderungen heißt, dass die SchülerInnen in der Pubertät, also so typischerweise 8., 9., 10. Klasse, für 3 Wochen so richtig aus der Schule rausgehen und zwar für was richtig Herausforderndes. Also viele Sachen sind dann so körperlich, also die klassische Herausforderung war immer zu Fuß über die Alpen oder auf, wie heißt das, Skikes, muss man Hamburgern auch erklären, Skikes sind so eine Mischung aus Inlineskates und Skiern. Also ich glaube, dass Skifahrerinnen damit im Sommer trainieren. Die sind dann von Hamburg nach Kopenhagen gefahren und mussten dann aber auch sowas wie jede Nacht sich irgendwie an einem Ort erstmal als Gruppe einen Ort suchen, wo sie kostenlos übernachten können und sich mit 5 Euro am Tag verpflegen und so weiter und so weiter. Also Herausforderungen, einer der Mitentwickler damals für mich irgendwie sehr prägend, Holger Butt, hat immer gesagt, Herausforderung muss auch schief gehen können. Und zum Beispiel bei dieser Kopenhagen-Reise, wo ich mal das etwas näher verfolgt habe, sind drei Leute tatsächlich nicht angekommen. Genau, sind also wieder nach Hause gekommen, ne? Ja. Aber die mussten dann tatsächlich die Eltern abholen. Und es gibt inzwischen richtig viele Schulen, die damit arbeiten und so ein kleines Netzwerk von denen, wie die sich austauschen. Und die haben eine gewisse geistige Verwandtschaft, würde ich sagen, zu Edonautica. Deswegen gibt es sozusagen da jetzt eine Edonautica im November 2025, die sich gezielt damit beschäftigt für Leute, die damit arbeiten oder arbeiten wollen.
Okay, wir werden einfach in die Shownotes den Link auf edonautica.de setzen. Da wird man mitbekommen, wenn dann die weiteren Versionen sind. Und ich habe gesehen, es gibt auf Mastodon edonautica@bildungssocial. Dem könnte man folgen. Und gibt es noch weitere Kanäle, ja, wo man informiert bleiben kann?
Naja, für die Geschichtsbücher 2025 ist es echt ein heikles Thema, wo man so überlegt, was wohl in ein, zwei Jahren noch da ist. Im Moment würde man wahrscheinlich sagen, Newsletter ist das Zuverlässigste. Und Mastodon ist das, wo ich jetzt ein bisschen Hoffnung reinsetzen würde, aber ja.
Genau. Newsletter, ja, findet man auch auf der Webseite dann wahrscheinlich.
Ja.
Perfekt. Gut, dann setze ich mal den Abschnittsmarker für den letzten Abschnitt. Du hast ja angedeutet, ihr habt jetzt auch ein neues Thema aufgegriffen. Es gibt eine Website, die heißt thewaywework.de. Auch zwei Bücher dazu, Digitale Zusammenarbeit 4.0. Also ich habe so ein bisschen rausgelesen. Ihr beschreibt da auch, wie ihr so hinter den Kulissen arbeitet, wie euer Arbeitsstil ist, bringt es anderen bei, es gibt Workshops. Erzähl mal da ein bisschen drüber, wie es dazu dann kam.
Tatsächlich die Geschichte beginnt damit, dass tatsächlich die Leute sich teilweise in Zusammenarbeiten mehr für die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, interessiert haben, als für die Inhalte. Jedenfalls kam es einem manchmal so vor, sodass wir so ein bisschen erst darüber gemerkt haben, dass das was Erzählungswertes ist, dass hier so irgendwie digital zusammengearbeitet wird. Weiß ich nicht. Also für die Leute, die gearbeitet haben, war es halt relativ selbstverständlich. Für die Blanche Fabry und mich irgendwie auch von dem Hintergrund, wo wir herkommen. Irgendwie Blanche Fabry hat irgendwie schon, lange bevor sie hier irgendwie in die Agentur gekommen ist, wie hieß das, so CD-ROMs gemacht, so für Literaturprojekte damals und sowas und noch Druckherstellung gemacht und dann diese ersten Sachen. Und wir haben dann gemerkt, wenn Leute von uns weggegangen sind, weil wir sind eine tolle Agentur und hier arbeiten Leute hoffentlich gerne und lange, aber trotzdem gehen manchmal Leute. Wenn wir die später wieder getroffen haben, dann haben die so erzählt, so im Rückblick, wenn sie woanders hingekommen sind, haben sie erst dann gemerkt, so ein bisschen, wie stark sich die Art der Zusammenarbeit unterscheidet. Und wir haben dann versucht herauszufinden, woran das genau liegt. Und es liegt, glaube ich, nicht daran, dass, keine Ahnung, jetzt irgendwie eine Datei in der Cloud gespeichert wird, statt auf der eigenen Festplatte, sondern dass die Datei nicht mehr deine eigene Datei ist, sondern alle erstmal standardmäßig im gemeinsamen Drive liegen. Und wenn sie plötzlich dann irgendwie sozusagen allen Leuten gehört, man ja mal Standards setzen muss, wer denn für was da Verantwortung trägt. Und davon haben wir ganz viel dann versucht aufzuschreiben und es wurde immer, immer mehr. Und am Ende sind, du hast gesagt, zwei Bücher rausgekommen. Das ist aber eigentlich ein Versehen gewesen. Eigentlich war es eins. Wir haben aber erst kurz vor irgendwie Drucklegung gemerkt, dass wir jetzt bei 700 Seiten waren und die Bindung nicht mehr funktionierte.
Also die Geschichte. Ich wollte gerade fragen, wie kann man denn aus Versehen zwei Stellen in einem Buch rausbringen?
Also es ist kein Scherz. Wir haben das Buch hat wahnsinnig lang gebraucht, weil wir es dann irgendwie unbedingt alles selber machen wollten. Und haben dann irgendwie auch wir haben selber so einen kleinen gemeinnützigen Verein, der das als Verlag dann macht, Bücher als Non-Profit-Projekt. Und dann haben wir wirklich so kurz vor Schluss war es so, wir haben irgendwie seit Monaten oder Jahren 99% fertig gehabt und es nicht ganz fertig gekriegt. Und haben gesagt, jetzt machen wir zwei Bücher draus. Man merkt das noch, wenn man ein Buch liest, steht im Buch ganz häufig noch drin, das Buch und in diesem Buch. Und das sind aber nach außen zwei
Bände. Weil ich finde von der Teilung, das in die Prinzipien, das eine behandelt ja die Prinzipien der Zusammenarbeit, das andere der Praktiken, das ist ja total eingängig.
Sieht total schlüssig aus,
ja,
ne?
Ja.
Das ist tatsächlich, aber ich muss zum Beispiel auch sagen, weil wenn Leute jetzt losgehen, sich das Buch angucken, diese Strategie, dass wir gesagt haben, jetzt müssen wir es irgendwie mit Ach und Krach rauskriegen, sonst kriegen wir es nie hin, ist auch zum Opfer gefallen, dass es gibt kein vernünftiges EPUB, es gibt nur als E-Book so ein PDF quasi. Dafür kostet es auch nur 1,99 als E-Book, weil wir uns so dafür geschämt haben, dass wir es nicht besser hingekriegt haben. Und jetzt bin ich abgekommen vom Thema. Also es beschreibt sozusagen Prinzipien und Praktiken, wie wir bei uns die Zusammenarbeit organisieren. Also wir sagen an ganz vielen Stellen, wir haben das nicht erfunden, aber wir haben es relativ gut durchdacht und einen Namen draufgesetzt. Ich habe jetzt gerade heute Morgen die Rezension vom Jochen Robes im Weiterbildungsblog gelesen und mich sehr darüber gefreut, weil für mich ist irgendwie Weiterbildungsblog und Jochen Robes quasi eine Autorität. Ich weiß nicht, wie man es sagt.
Ja.
Und der hat geschrieben, dass für viele Dinge irgendwie jetzt sozusagen, die er gemacht hat oder die er gedacht hat, auch schon immer jetzt eher einen Namen drauf hat oder das alles klarer sieht und versteht. Und das, glaube ich, ist bei vielen Leuten so. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute mit dem Buch auch nichts anfangen können, weil wenn du nicht weißt, was für Sorgen du hast, wenn du irgendwie so Kommentar-Battles in Google Docs hast oder so, oder dich fragst irgendwie, ist das jetzt hier irgendwie, was wir hier oder dort diskutieren und was ist die Metaebene, was ist die eigentliche Ebene, während Leute, die dann richtig nerdisch unterwegs sind, vielleicht dann nur sagen können, ja, sie haben jetzt einen Begriff für das und jetzt hat es nochmal jemand sauber beschrieben, und für die Gruppe dazwischen können wir vielleicht ein bisschen mehr erklären in diesem Buch, was denn so ganz konkrete Praktiken sind, wie wir Zusammenarbeit organisieren, und das ist dann teilweise wirklich enorm technokratisch, ne? Also so irgendwie Standards für, wie wir Kalendereinladungen machen. Aber wir haben tatsächlich das Gefühl, dass es uns ein bisschen glücklicher macht oder zumindest weniger frustriert. Und
da steckt der Teufel so im Detail, wie man das macht. Ne?
Also total, genau, ja. Und das ist ja auch eine Frage, bei der Zusammenarbeit kannst du halt irgendwie ja so machen, dass es irgendwie, weiß ich nicht, allen, die beteiligt sind, mehr Arbeit macht. Oder dass es nur eine Arbeit, eine Person ist, die mehr Arbeit hat, weil sie zum Beispiel beim Kalendereintrag sich ein paar Minuten lang überlegt, was da alles dazu muss, damit für alle wirklich komplett alle Fragen, die entstehen könnten, vorher geklärt sind und es keine drei Aktualisierungen braucht. Und dieser Blick so zu gucken, wie was entsteht in der Zusammenarbeit, nicht nur bei mir, sondern auch bei allen anderen, das ist, glaube ich, so die Grundidee. Und meine Lieblingsmetapher habe ich erst nach dem Blick, nach dem Buch gefunden. Es gibt ein für den privaten Bereich gemünztes Video, das angeblich laut Urhebern der meistgeteilte Insta-Spot 2024 in deutschsprachigen war. Das heißt Paulas Freundebuch und ist eine gesungene WhatsApp-Gruppe von Eltern in einem Schulchat, glaube ich. Und man kann da mitzählen, innerhalb von einer Minute kommen dann halt irgendwie 25 Nachrichten, die dann ignorieren, was vorher schon gesagt wird, zwei Themen durcheinander diskutieren, nicht die Frage beantworten, die Frage falsch verstanden haben und so weiter und so weiter.
Ja, genau. Kommunikation.
Man kann dann ja sehr schnell so einen Rechner draus machen, wie viele Kommunikationsakte da eigentlich dann draus entstehen, weil man kann dann sagen, naja, aber irgendwie, da sind vielleicht 30 Leute in der Gruppe und 27 betrifft das ja gar nicht. Aber man muss ja jedes Mal erstmal gucken, ob es mich betrifft oder nicht. Gerade im Arbeitskontexten kann ich mir bei vielen Kontexten vielleicht nicht erlauben zu sagen, oh, betrifft mich wohl nicht, gucke ich gar nicht erst rein. Und dadurch entstehen halt ganz schnell irgendwie, auch wenn es ganz Mikrobeispiele von Zusammenarbeit nur sind, schnell Hunderte und Tausende von Punkten von Zusammenarbeit, wo man sagen kann, man kann sich vielleicht mit ein bisschen Nachdenken 90% davon sparen.
Da muss ich mal schmunzeln, wenn Leute sagen so, E-Mail ist die alte Welt und in Chat ist alles besser. Chat kann durchaus auch anstrengend sein.
Messenger, eigentlich die Hölle, wenn man nicht aufpasst.
Leute sollen natürlich ins Buch reingucken, das Buch kaufen und lesen. Magst du von den Prinzipien ein bisschen was anteasern vielleicht noch? Also was sind so die ein, zwei Beispiele für Prinzipien, die ihr für euch gefunden habt?
Also es gibt ein Grundprinzip, dafür haben wir auch ein Wort erfunden, auch das funktioniert nicht gut, weil es wahnsinnig esoterisch klingt, aber es ist auch ganz technokratisch gemeint, das heißt Präempathie. Und Empathie ist das Erste, was irgendwie schwierig ist, weil Leute so an Fühlen denken, aber es ist ganz rational gemeint. Also Empathie heißt ja irgendwie, ich kann nicht nur mich selber in der Zusammenarbeit angucken, sondern auch mein Gegenüber. Also beispielsweise, wenn wir jetzt zusammenarbeiten, das, was ich in dieser Zusammenarbeit mache und was du machst. Und Empathie ist aber eigentlich sozusagen irgendwie zeitgleich, oder ich gucke so ein bisschen irgendwie, okay, was hast du jetzt gerade irgendwie gedacht oder meinetwegen auch empfunden oder sonst was. Prä heißt, ich nehme das sozusagen Gedanken vorweg. Also ich überlege in meinem Arbeitsschritt, was im nächsten Arbeitsschritt mein Gegenüber braucht. Und das ist für uns jedenfalls wahnsinnig folgenreich, weil du hast halt in dem Standpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo du bist, wahnsinnig viel Vorteil gegenüber deinem Gegenüber im nächsten Schritt. Dein Gegenüber im nächsten Schritt muss ich erstmal den kompletten Kontext erschließen und verstehen, worum es hier geht und wie eilig das ist und was er oder sie dafür braucht. Und wenn das halt sozusagen immer schon im vorherigen Schritt vorweggenommen wird, ist es total einfach. Das gibt es auch schon in der Welt vorher. Also die weiß ich nicht, mein Lieblingsbeispiel, nee, ich habe viele Beispiele aus dem Alltag und wir lernen immer mehr und kriegen auch Leserinnenpost inzwischen. Ich habe neulich ein Foto gekriegt von einer Eisdiele, die ein How-To aufgestellt hat auf einer Tafel, wie man seine Eisbestellung macht. Nämlich, dass man zuerst sagt Waffel oder Tüte und zuerst wie viel Kugeln und dann erst die Sorten.
Diese standardisierten Dialoge bei Eis- und Dönerkauf, ja.
Und das ist ja tatsächlich irgendwie sehr hilfreich, weil ich sage das ja sozusagen tatsächlich nicht für mich, sondern für mein Gegenüber. Und Die Reihenfolge überlege ich mir vielleicht vorher und ich überlege mir vorher, auf wie viele Sorten ich will. Und Profi-Eisbestellerinnen wissen ja auch, man bestellt immer in der umgekehrten Reihenfolge, wie man das Eis essen möchte. Das heißt, die Kugel, die man oben aufhaben will, die sagt man als letztes. Das ist dann schon sozusagen Präempathie 2 Stufen weiter. Ich sage das so, dass mein Gegenüber es so macht, damit, wenn es wieder zu mir zurückkommt, es genau eine bestimmte Konstellation ist. An ganz vielen anderen Stellen gibt es das auch. Ein Kollege von mir hat das neulich erst irgendwie entdeckt hier im Büro. Und zwar lag hier so ein Paket von einem großen Versandhändler rum. Und der sagte, guck mal hier, weil das kommt aus dem Rücksendezentrum. Steht hier drauf bei Absender. Und dann haben wir gemerkt, beim Absenderfeld steht nicht drauf, wo es herkommt, sondern wo es wieder hin muss, falls im nächsten Schritt es wieder zurückgesendet wird. Mm-hmm. Also auch schon beim Brief haben wir, Behaupte ich mal, 99% von uns, also ich jedenfalls, immer falsch gedacht, dass da der Absender drauf muss. Ja. Aber eigentlich trägt man bei Absender ein, wo es wieder hin muss, im übernächsten Schritt in der Zusammenarbeit.
Ja, das ist ein schönes Beispiel.
Und das kann man halt irgendwie sehr schön übertragen, auch auf die Kommunikation. Und wenn man einem Messenger schreibt, irgendwie, sag mal, wir wollen heute Mittag Pizza bestellen, wer will mitmachen und was wollt ihr? Dann muss man sich nicht wundern, wenn 100 Antworten kommen, mit welcher Pizzalieferant denn und wie ist das mit der Bezahlung und wann kommt der und wenn es vorher kommt, könnte ich noch was nehmen, wenn nicht und wer will sich eine Pizza mit mir teilen? Und wenn man das irgendwie macht mit einem standardisierten Verfahren, wo die Leute irgendwie in einer Liste, zum Beispiel ein kollaboratives Textdokument, untereinander eintragen, was sie wollen und derjenige, der das initiiert hat, vorher klare Vorgaben macht, nämlich es kommt zwischen dann und dann und
wer bis so viel Uhr nicht dort auf der Liste steht, kriegt keine Pizza.
Genau.
Das ist das Problem dazu, es ist prüfungsrelevant.
Also das ist irgendwie, hat ganz viel irgendwie mit so, weiß ich nicht, Banalitäten im Alltag zu tun, aber nur weil es banal ist, ist es noch immer nicht einfach. Und an vielen Stellen natürlich aber auch mit so Nerdigkeit, ne? Also wenn du vorhin schon den CCC angesprochen hast, das ist natürlich extrem viel, wie jetzt ein C3 organisiert ist, ne? Da würde auch niemand auf die Idee kommen, einen Messenger reinzuschreiben, sagt mal, wie machen wir das jetzt nochmal hier mit dem Netzwerk? Mhm. Sondern es gibt höchst standardisierte Verfahren dafür. Und da haben wir uns viel von abgeguckt, würde ich mal behaupten.
Ja, sehr schön. Und das Buch hast du gesagt, klar, kann man ordern. Ihr habt einen eigenen Verlag gegründet, wenn ich das richtig sehe, ein e.V.?
Ja, vor 10 Jahren mal oder sowas, weil wir ein Buch gemacht haben, beziehungsweise es war, glaube ich, nur eine Übersetzung damals und ich war überzeugt, dass dieses Buch mal wichtig wird und kein Verlag wollte das machen und dann haben wir halt gesagt, ja, machen wir jetzt halt selber einen Verlag, kann nicht so schwer sein. So ein bisschen Nerd-Arroganz war da auch bei uns und natürlich war es als viel komplizierter und wir sind dann immer hin und her gependelt, wir haben immer mal wieder ein Buch in diesem Eigenverlag da gemacht. Und dann wieder gemerkt, oh, das war jetzt doch viel aufwendiger als gedacht, jetzt machen wir mal wieder was mit einem anderen Verlag, mit einem richtigen Verlag zusammen und dann merken wir, oh, das war auch super anstrengend mit dem richtigen Verlag, das ist ja gar nicht richtiger. Und genau, deswegen haben wir da über die Jahre, ich weiß nicht wie viele, 10 Bücher oder sowas vielleicht gemacht, aber immer mit so Mini-Auflage, wobei stimmt gar nicht. Also das erste Buch von damals haben wir schon recht behalten, das hat sich besser verkauft als alles, was wir je bei Belz verkauft haben.
Und ich habe gesehen, zusätzlich zum Buch kann man sich auf der Website auch noch ein Glossar runterladen. Das gibt es, glaube ich, nur als PDF, ne? Ist nicht ein Buch drin. Das hätte dann die 700 Seiten wahrscheinlich noch gesprengt.
Allerdings, ja, tatsächlich. Also da wir das ja auch da alles selber machen wollten, irgendwie hatte die Grafikerin hier irgendwie bei uns dann irgendwie immer mehr gemacht und gebastelt und hatten halt auch 1000 Ideen mehr. Das ist ja das Tolle und Blöde daran, wenn du was selber machst. Du kannst ja wirklich alles noch machen. Also kurz vor Schluss hatten wir dann noch die Idee, irgendwie der leuchtende Badge, der da vorne drauf ist, der kann dann ja, wenn wir es selber verschicken, auch mit Glitzer-Sticker aufgeklebt werden. Mhm. Das haben wir dann irgendwie nach der ersten Auflage, also ich glaube, die ersten 250 Exemplare haben Glitzer-Sticker. Jetzt gibt es sie nur noch bei ganz besonderen Anlässen.
Die kriegt man dann in 10 Jahren für 1000 Euro im modernen Antiquariat zu kaufen.
Oder 20 Euro. Oder 20. Schauen wir mal. Aber tatsächlich irgendwie möchte ich tatsächlich sehr dafür Werbung machen, weil es eben ein nicht kommerzielles Projekt ist, dieses Buch. Und wir versuchen jetzt auch ein bisschen, wir machen tatsächlich bisher nicht so viel Workshop oder sowas dazu, weil da suchen wir noch ein bisschen, es muss eigentlich ein bisschen in größeren Kontext eingebettet werden, wenn man was verändern will. Wir starten im Juni mit der Hamburg Media School in Hamburg, originalerweise, ja, Hamburg Media School, so eine Fortbildung dazu. Machen mal so vereinzelte Events, wo wir das Buch vorstellen und ein paar Geschichten daraus. Wann erscheint der Podcast? Ich muss gerade überlegen, ob ich jetzt eine Veranstaltung spoilere.
Ich sitze morgen im Zug, wahrscheinlich erscheint er morgen. Aber wir können alles an Links nachschieben, was es noch gibt natürlich.
Sage ich, auf The Way We Work Events gibt es demnächst ein Event, den, glaube ich, einige Leute, die diesen Podcast hören, nutzen können.
Da werden wir schon den Link in die Zukunft setzen. Den Link gab es schon vor der Seite. Sehr schön. Und so ähnlich wie, also du hast angedeutet, so ähnlich wie mit dem Barcamp-Buch würde das ein Kombi, also man kann euch buchen, ihr könnt Leuten helfen, so solche Arbeitsweisen zu erlernen und das Buch ist quasi dann das Lehrbuch dazu.
Ja, also zumindest für diese Weiterbildung mit der Hamburg Media School haben wir tatsächlich ein bisschen gedacht, wir gucken mal so ein bisschen, wie eine Weiterbildung zum Buch aussehen könnte. Es ist für mich noch nicht ganz zu sehen, was da wirklich wie einfach funktioniert. Ich glaube, es braucht eine gewisse Motivation der Leute, weil beispielsweise all die Bücher im Buch sind halt irgendwie so Trello und Google Docs und sonst was. Und wenn man in Microsoft-Welten gefangen ist, behaupten wir zwar, kann man das alles übertragen, weil nichts davon sind wirklich Bedienungsanleitungen für Tools. Trotzdem muss man die Motivation schon mitbringen, sich zu fragen, irgendwie nicht nur mit welcher Maustaste klicke ich wie oft hier drauf, sondern tatsächlich diese Prinzipien zu verstehen. Für Leute, die das aber wollen, hoffe ich, ist es genau das Richtige.
Also ich bin in meinen Kontexten fast ausschließlich in Microsoft-Welten unterwegs und gar nicht in Google. Und muss sagen, so von den Funktionalitäten, ein Word macht das ähnlich wie Google Doc und ein Excel macht das ähnlich wie ein Google Spreadsheet. Aber du bist halt in Kulturen, die das so gar nicht gewohnt sind, ne, so zu arbeiten.
Das stimmt.
Und damit ist die Adoption relativ langsam. Deswegen finde ich das wichtig, mal so auf diese Prinzipien und die Praktiken abzuzielen und dann zu sagen, da müsst ihr halt schauen in euren Tools. Wenn jetzt einer ein Wiki hat, funktioniert das anders, als wenn ich in der Microsoft-Welt bin und anders, als ich in der Google-Welt es vielleicht tue.
Das stimmt, ja. Und ein Punkt noch vielleicht, der jetzt erst so uns klar geworden ist aus Feedback, das wir zum Buch bekommen haben. Einer der wirksamsten Effekte, die man hat, ist tatsächlich sich selber, sein Zukunfts-Ich als Partner in der Zusammenarbeit zu sehen. Also so, ich arbeite als Gegenwarts-Jöran mit Zukunfts-Jöran zusammen. Und was kann ich in der Zusammenarbeit mit mir selber heute schon machen, damit es Zukunfts-Jöran einfacher fällt? Und das ist tatsächlich, also es haben erste Leute jetzt irgendwie in Rezensionen geschrieben, der Haupteffekt davon, dass sie selber immer schon an sich selber in der Zukunft denken und zum Beispiel eine Datei nicht Projektskizze nennen, sondern so benennen, wie sie in der Zukunft danach suchen werden. Ne? Also das ist einer der wenigen sehr einfachen Praktiken. Benenne das Ding immer so, wie später du oder jemand anders mal danach suchen wird.
Das heißt, mit sich selbst präempathiv sein.
Genau. Und es ist, also es ist schon eine gewisse Umstellung, weil die Dateinamen oder die Titel, die wir für Docs haben, für Kalendereinträge, für alles Mögliche, was halt einen Betreff oder einen Titel hat, sind bei uns tatsächlich irgendwie, sehen eher wie weiß ich nicht, ein SEO-Projekt aus mit ganz vielen Schlagworten nacheinander, weil es halt auch den Standard gibt, wenn du dann gesucht hast später mal eine Datei und du hast sie nicht gefunden, dann gehst du ja nicht zurück und gibst auf, sondern gehst zurück und passt deine Suche an. Und wenn du dann das Dokument findest, dann musst du das Wort, was du gesucht hattest, mit dem es nicht geklappt hat, in den Dateinamen dazuschreiben. Deswegen gibt es halt irgendwie Docs, die sind teilweise 255 Zeichen lang oder sowas im Titel. Aber es funktioniert, weil der Dateiname ist nicht für Menschen da, sondern für Maschinen. Also wenn man die Datei erstmal hat, guckt man selten irgendwie in den Titel, wo bin ich hier, sondern der Dateiname ist das, wonach Maschinen im Moment suchen.
Genau, für Suchmaschinen jetzt im ersten Schritt und natürlich in Zukunft auch für KI und Agenten, die dann in so einem eigenen System unterwegs sind und sich auch irgendwie orientieren müssen.
Genau, das glaube ich auch. Also da habe ich ja immer noch die Hoffnung, aber die habe ich schon seit Jahren, dass diese ganzen Plattformen mal mehr auf die Inhalte gucken. Im Moment gucken sie immer noch unglaublich stark auf den Titel, also Kalender, Trello-Karten, Google Docs, was auch immer. Die Suchen sind immer noch wahnsinnig vom Titel dominiert.
Das stimmt. Ich habe noch gesehen, den Link könnte man in die Shownotes noch packen, wenn das passt. Zu dem Buch gibt es auch eine LinkedIn-Gruppe für Leute, die auf LinkedIn sind, falls man sich da austauschen will.
Das mit stimmt. Gleichgesinnten, ja.
Würde ich den auch noch setzen.
Das ist so ein bisschen meine, wo ich teilweise dann auch ein bisschen laut denke zum Buch und hoffentlich in Zukunft noch mehr. Aber es gibt schon, weiß nicht, 250 Leute oder sowas. Sind alles sehr, sehr engagierte, freundliche Leute.
Ja, glaube ich, die sich mit so Themen beschäftigen. Sehr schön. Jöran, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, die Links werden wir alle publizieren. Vielen, vielen Dank und ich bin gespannt auf alles, was du in Zukunft auch treiben wirst. Und Personal Süd, nein, nicht Personal Süd, sondern Edonautica Süd steht schon im Kalender. Also da werde ich dann mal aufschlagen. Frankfurt ist ja von mir aus nur eine kurze Zugfahrt entfernt. Genau. Vielen Dank dir.
Herzlichen Dank für die Einladung.